Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur zweiten Folge des rechtshistorischen Podcasts der Universität Trier. Nach Otto von Gierke im Januar wird in diesem Monat Friedrich Karl von Savigny vorgestellt und porträtiert. Er wird bezeichnet als der Schöpfer der modernen Rechtswissenschaft, als Mann, der den Juristen seines Jahrhunderts den Stempel aufgedrückt hat, als Kant der Rechtswissenschaft. Über ihn wird gesagt, er verfüge über all das, was der Eigensinn des Schicksals in seinem ganzen Umfange nur wenigen zu verleihen pflegt. Sein Name ist wohl jedem deutschen Juristen ein Begriff. Doch wer war dieser Friedrich Karl von Savigny? Geboren wurde er am 21. Februar 1779 in Frankfurt am Main als Sohn des Regierungsrates Christian Karl Ludwig von Savigny und dessen Frau Philippine Henriette. Die Familie hatte es zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht, das ihnen ein Leben frei von materiellen Sorgen ermöglichte. Jedoch war Savignys Kindheit und frühe Jugend alles andere als sorgenfrei, sondern vielmehr überschattet vom Tod. Von 11 Geschwistern Savignys überlebte nur ein Bruder. Als er 12 Jahre alt war, verstarb sein Vater und nur ein Jahr später auch seine Mutter. Der so früh zum Vollwaisen gewordene Friedrich Karl kam nun in die Obhut des väterlichen Freundes Reichskammergerichtsrat von Neurath, der ihn zusammen mit seinem leiblichen Sohn Konstantin erzog und der den beiden erste Einblicke in die Welt der Jurisprudenz bot. Mit 16 Jahren immatrikulierte sich Friedrich Karl von Savigny zusammen mit Konstantin von Neurath zum Studium der Rechte in Marburg. Hier schon zeigte sich Savignys außergewöhnliche Begabung. Sein Lehrer, Professor Philipp Friedrich Weiß, attestierte ihm im Rahmen eines Zeugnisses vom 1. September 1796 folgendes: Er hat so viele Beweise seiner ausgezeichneten Talente, scharfen Beurteilungskraft und gründlichen Kenntnisse im römischen Recht gegeben, dass ich ihn für den vorzüglichsten unter allen meinen Zuhörern während meines akademischen Lehramts zu erklären kein Bedenken trage. Der Erfolg beim Studium machte Savigny einsam. Lediglich mit wenigen Kommilitonen schrieb er sich, und auch diesen machte er die Korrespondenz nicht leicht, da er ausschließlich über die Gegenstände, die uns am wichtigsten und interessantesten sind, Gedankenaustausch suchte. Und damit meinte er juristische Probleme und Fragestellungen. Nach einer Studienreise durch Sachsen begann Savigny, wie damals üblich ohne universitären Abschluss, mit der Arbeit an seiner Dissertation. Am 21. Oktober 1800 promovierte er dann mit dem Thema De concursu delictorum formali. Nach der noch heute herrschenden mittelalterlichen Tradition erwarb Savigny damit das Recht, Vorlesungen zu halten. Zunächst las er in Marburg Strafrecht, bevor er sich dann dem Privatrecht zuwandte. Zu seinen Schülern zählten unter anderem die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, von denen ersterer an seinem Lehrer die Leichtigkeit und Lebhaftigkeit des Vortrags hervorhob, die zur großen Attraktivität Savignys für die Studenten führte. 1803 erschien sein Recht des Besitzes, das Savigny in nur 6 Wochen geschrieben hatte und das seine Aufnahme in die Reihe unserer ersten Zivilisten begründete. Anton Justus Friedrich Thibaut, seinerseits der wohl angesehenste Zivilrechtler dieser Zeit, rühmte Savignys Scharfsinn, Gewandtheit, Richtigkeit im Auffassen und Darstellen schwieriger Begriffe. Als erstes Werk basiert das Recht des Besitzes auf der quellengeschichtlichen statt auf der naturrechtlichen Methode, wenngleich Savigny bei der Interpretation mitunter die Quellen zu sehr auf ein bestimmtes Ziel hin vergewaltigt hat. Dies ist aber wohl, zumindest teilweise, mit der Kürze der Bearbeitungszeit zu erklären. Hermann Kantorowitsch führt an, dass Savigny auf jedes Problem nur so viele Stunden verwendet haben kann, wie er selbst Wochen und Monate benötigt hätte. Im Sommer des Jahres 1799 hatte Savigny den Dichter Clemens Brentano kennengelernt und mit ihm Freundschaft geschlossen. Dessen Schwester Bettina, die später Achim von Arnim heiraten sollte, schwärmte für Savigny, doch blieb diesem die romantische Gefühlsbetontheit der beiden fremd. Wesentlich mehr konnte er sich für Kunigunde, eine weitere Schwester Brentanos, erwärmen. Am 17. April 1804 heirateten die beiden. Das Paar hatte 4 Kinder, Bettine, Franz, Karl Friedrich und Leo. Es folgten Studienreisen nach Göttingen, Heidelberg, Paris, Landshut und Wien. Nachdem Savigny 1803 einen Ruf nach Heidelberg abgelehnt hatte, erstrebte er seinerseits 5 Jahre später dort eine Professur, die ihm jedoch trotz vehementer Fürsprache Thibauts versagt wurde. Die Ablehnung sollte er den Heidelbergern nie verzeihen. Ab Herbst 1808 trat Friedrich Karl von Savigny eine Professur in Landshut an, wobei ihm jedoch die Mängel der Kleinstadtuniversität schnell ins Auge fielen. »Wenn man eine Universität in Berlin anlegt«, schrieb er seinem Freund Clemens Brentano, »soll man machen, dass ich dahin komme.« 2 Jahre später war es soweit. Friedrich Karl von Savigny wurde an die frisch eröffnete Berliner Universität berufen, die er von 1812 an 3 Jahre lang als Rektor vorstehen sollte. Die Landshuter Studenten halfen packen und brachten ihm ein Abschiedsständchen. Dies zeugt von Savignys großer Popularität als Hochschullehrer. Er verkörperte den Typ des deutschen Professors schlechthin, strahlte Charisma und personifizierte wissenschaftliche Autorität aus. Allerdings richtete er seine Vorlesung einseitig auf die Theorie und dabei hauptsächlich auf das Studium der römischen Rechtsgeschichte aus. Zudem stellte er lediglich seine eigene Ansicht als einzige Wahrheit dar. Er argumentierte nicht über seine Lehren, er stellte irrige Meinungen richtig. Nichtsdestotrotz war Friedrich Karl von Savigny auch für seine Professorenkollegen vorbildlich, sozusagen sakrosankt. Die Verwandtschaft hatte sein Einschlagen der Gelehrtenlaufbahn zwar mit Entsetzen erfüllt, hatte man doch vielmehr mit dem standesgemäßen Eintreten in die Politik gerechnet. Für Savignys neue Kollegen war es allerdings vorteilhaft, dass ein Mitglied der Oberschicht Professor geworden war. Sein Wirken führte zu einer Verbesserung des gesellschaftlichen Ranges der Universität und des Gehalts der Professoren. Während der Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft diente Savigny im preußischen Landsturm und wurde mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Nach der Beendigung der Herrschaft Napoleons im Rahmen des Wiener Kongresses wurde die Einheit der deutschen Nation diskutiert. Dies geschah nicht nur auf territorialer Ebene, sondern auch bezüglich der Rechtswissenschaft. Grundsätzlich wurden 2 Meinungen vertreten. Zum einen die rechtspositivistische, die die Annahme eines gemeinschaftlichen Gesetzbuchs für die deutschen Staaten forderte. Zum anderen die, die eine Rückkehr zum alten vornapoleonischen Zustand befürwortete. Auslöser dieser Kontroverse, die als der Kodifikationsstreit bekannt werden sollte, war wohl die Schrift über den Code Napoleon und dessen Einführung in Deutschland von 1814, in der ihr Verfasser Rehberg die Abschaffung des Code Civil und die Rückkehr zum vorher praktizierten Usus Modernus Pandectarum in Einklang mit anderen Partikularrechten propagierte. Hierauf antwortete der Heidelberger Zivilrechtslehrer Thibaut und forderte mit seiner Schrift über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland eine gesamtdeutsche Privatrechtskodifikation. Savigny, der es immer noch nicht verschmerzt hatte, dass Heidelberg ihm 1808 den Lehrstuhl versagt hatte, hielt Thibauts Veröffentlichung für eine Schandschrift und veröffentlichte postwendend vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Hierin findet sich erstmals Savignys Theorie über die Entstehung von Recht und Rechtswissenschaft. Aus dem tierähnlichen Urzustand entwickelt sich allmählich ein klarer, naturgemäßer Zustand des bürgerlichen Rechts, der mündlich verbreitet wird. Arm an Begriffen, aber doch im klaren Bewusstsein über die eigenen Verhältnisse. Hieraus ergibt sich ein organischer Zusammenhang zwischen dem Recht und dem Wesen des Volkes. Das so entstehende Recht ist mithin ein Gewohnheitsrecht, ein Recht, das nicht der Willkür eines Gesetzgebers entsprungen ist. Mit steigender Kultur kommt es zur Trennung der Tätigkeiten des Volkes. Es bilden sich Stände heraus, wie zum Beispiel der Juristen. Diese repräsentieren nun das Volk hinsichtlich der Gesetzgebung. Sollte man überhaupt eine Kodifikation des Rechts in Betracht ziehen, so muss diese vollständig und formal richtig sein, sowie auf korrekter Erkenntnis der Grundsätze des Rechts basieren, da es ansonsten zu Widersprüchen und Überkreuzungen kommt. Diese seien jedoch unvermeidlich, wenn ein Zeitalter ohne inneren Beruf seine Ansicht des Rechts fixiert. Seinerzeit spricht Savigny diese Berufung ab und zerpflückt als Beispiel hierfür juristisch die bestehenden Kodifikationen seiner Zeit, den Code Civil, das allgemeine preußische Landrecht und das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Lediglich den klassischen römischen Juristen spricht er diese Berufung zu. Als einziges Mittel zur Durchdringung des Stoffs bis zu seiner Wurzel und zur Entdeckung seines organischen Prinzips sieht er die strenge historische Methode der Rechtswissenschaft. Die historische Rechtsschule sollte die herausragende Juristenschule des nächsten Jahrhunderts werden. Ihr gehörten berühmte Juristen wie Georg Friedrich Purter oder der im letzten Monat porträtierte Otto von Gierke an. Jedoch fand diese ausschließlich historisch ausgerichtete Schule sich auch harscher Kritik ausgesetzt. Karl Marx warf ihr beispielsweise vor, die Niederträchtigkeit von heute durch die Niederträchtigkeit von gestern zu legitimieren. Mit Karl Friedrich Eichhorn und Johann Friedrich Ludwig Göschen gründete Savigny 1815 zur Förderung der historischen Methode die Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, die noch heute als Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte fortgeführt wird. Savignys Ansicht, dass seinerzeit die Befähigung zu einem deutschen Zivilgesetzbuch fehlt, setzt sich durch. Durch die einsame Größe seiner bezwingenden Persönlichkeit gelingt es ihm, dem Bestreben nach einer gesamtdeutschen Kodifikation ein vorläufiges Ende zu bereiten. Die Ergebnisse seiner Quellenforschung sollten trotzdem die Grundlage einer späteren Kodifikation darstellen. Als am 1. Januar 1900 nämlich doch ein allgemeines deutsches bürgerliches Gesetzbuch, das BGB, in Kraft tritt, trägt dessen allgemeiner Teil deutliche Züge der digesten Exegese Savignys. Die Unterscheidung und Einordnung von Erklärungs- und Motivirrtum, die Wirkung eines Vertretergeschäfts für den Vertretenen und nicht für den Vertreter, das Wesen der Übereignung als selbstständiger dinglicher Vertrag neben dem schuldrechtlichen Verpflichtungsgeschäft und vieles mehr, vor allem aber die durchgehende Systematisierung des Stoffes. 1819 wurde Friedrich Karl von Savigny Mitglied des Preußischen Staatsrats, 2 Jahre war er Mitglied im Preußischen Revisions- und Kassationsgerichtshof für die Rheinlande, wo er nach dem von ihm so vehement abgelehnten Code Civil zu urteilen hatte. Bevorzugt hat er dennoch stets den Beruf des Hochschullehrers, den er folgendermaßen definierte. Es gehe darum, die produktive Energie des Schülers methodisch zu beleben und ihn die Wissenschaft selbst ausfinden zu lassen. Als 1826 der liberale Thibaut-Schüler Rudolf Ganz trotz Savignys vehementem Protest an die Berliner Universität berufen würde, fühlte sich Savigny persönlich angegriffen und trat aus der juristischen Fakultät aus. Es folgte eine Phase von großer Produktivität. Von 1840 bis 1849 schrieb Friedrich Karl von Savigny die 8 Bände seines System des heutigen römischen Rechts. Im Jahr 1852 brachte er das 2-bändige Obligationenrecht heraus. Nach dem Tod Friedrich Wilhelms III. Von Preußen wurde Savigny 1842 Minister für Gesetzgebung. Dies scheint zwar angesichts seiner ablehnenden Haltung gegenüber Kodifikationen verwunderlich, jedoch hatte er gegen Einzelgesetze, wie zum Beispiel eine Reformierung der Prozessform, nichts einzuwenden. Insgesamt blieben die Erfolge seiner legislativen Tätigkeit jedoch gering, was Savigny verbitterte. Vermehrte Krankheitsanfälle ließen ihn an Rücktritt denken. Am 5. Oktober 1847 wurde Savigny zum Präsidenten des preußischen Staatsrats und bald darauf auch zu dem des Staatsministeriums gewählt. Die Revolution im März des folgenden Jahres zwang ihn jedoch wieder zum Rücktritt. 1859 Mitglied des preußischen Herrenhauses auf Lebenszeit geworden, erschien er dort allerdings aufgrund seiner Erkrankung nie. Am 25. Oktober 1861 verstarb Friedrich Karl von Savigny im Alter von 82 Jahren. Was ist uns Savigny? Fragte Hermann Kantorowitsch 1911 und kam zu folgendem Fazit. Unter den gelehrten Spezialisten der juristischen Quellengeschichte bleibt Savigny der unsterbliche Meister. Für die gegenwärtige deutsche Rechtswissenschaft und Kultur überhaupt ist er der gewaltige Gegner. Was ist uns Savigny heute? Die heutige Situation in Europa ähnelt der in Deutschland vor fast 200 Jahren. In jedem Land gibt es eine eigene Rechtsordnung. Zwischen Common Law und kodifiziertem Recht, aber auch zwischen den europäischen Kodifikationen untereinander bestehen große Differenzen, nicht zuletzt auch wegen der sprachlichen Unterschiede. Es fragt sich, ob der europäische Einigungsprozess über ein gemeinsames Rechtswesen weitergebracht würde. Von Osnabrück aus wird eine Study Group on a European Civil Code koordiniert. Doch brauchen wir überhaupt eine gesamteuropäische Zivilrechtskodifikation? Hat unser Zeitalter den, um mit Savigny zu sprechen, Beruf dazu? Es kann möglich sein, Differenzen zwischen den europäischen Staaten durch ein gesamteuropäisches Zivilgesetzbuch zu beseitigen. Es ist allerdings fraglich, ob ein solches praktikabel und erstrebenswert wäre. Voraussetzung für ein europäisches Privatrecht ist jedenfalls eine supranationale Rechtswissenschaft, die für eine gemeinsame Rechtsgrammatik und für einen Grundstock an rechtlichen Konzepten sorgt. Und dies würde Savignys historische Rechtsschule auf europäischer Ebene wieder aufleben lassen. Liebe Zuhörer, wir hoffen, Ihnen Friedrich Karl von Savigny in dieser Ausgabe ansprechend näher gebracht zu haben. Im März 2006 wird mit Franz von Liszt der nächste berühmte Jurist folgen. Bis dahin wünschen wir einen schönen Februar.